Radio 3. Das Gespräch.
Mit Frank Meyer seien Sie herzlich willkommen. Ich habe mir heute einen Mann mit zwei Heimaten eingeladen, den Schriftsteller Stefan Thome. Er wurde in Deutschland geboren, in Hessen. Er hat in Berlin studiert, aber er lebt heute zum größten Teil in Taiwan, was auch heißt, mit der Bedrohung aus China zurechtzukommen. China betrachtet das Land Taiwan als abtrünnige Provinz.
In Taiwan lebt man ja immer ein bisschen ungewisser in vielerlei Hinsicht. Sollte es zu einem tatsächlichen Konflikt kommen, einem Krieg sogar, dann würden wir gehen. Sollte irgendwie China dieses Land anders unter seine Kontrolle kriegen, dann würden wir wahrscheinlich auch gehen müssen, denn unter der Knute der kommunistischen Partei würden wir nicht leben wollen. Das wäre aber schlimm. Das wäre für meine Frau am allerschlimmsten, aber ich würde das auch als eine traumatische Zäsur in meinem Leben wahrscheinlich empfinden.
Stefan Thome, das Leben in Taiwan, das prägt auch seine Bücher. In seinem jüngsten Sachbuch, da schreibt er über chinesische Militärmanöver vor der taiwanischen Küste oder auch über die Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine für die chinesische Taiwan-Politik. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, aber auch über die Schönheit Taiwans und über die spezielle taiwanische Küche, über Stinktofu zum Beispiel. Im Moment ist Stefan Thome in Deutschland seit gut 2 Monaten. Deshalb habe ich ihn zuerst gefragt, was vermissen Sie denn am meisten, wenn Sie jetzt an Ihre taiwanische Heimat denken?
Meine Frau. Also die war zwar am Anfang dieses Aufenthalts mit mir hier in Deutschland, zusammen noch mit ihrer Mutter. Wir haben zu dritt eine kleine Reise gemacht, aber die beiden sind dann zurückgeflogen und klar, sie vermisse ich am meisten. Auch unsere Wohnung und meinen Schreibtisch und so den Alltag als Schriftsteller, morgens aufstehen, an den Schreibtisch setzen, Computer aufklappen. Das ist ja alles, weil ich viel Veranstaltungen mache und Termine wahrnehmen muss, nicht so ruhig und geregelt. Aber ja, bald habe ich es ja wieder und dann vermisse ich andere Dinge hier in Deutschland.
Und an dem Land selbst, was vermissen Sie an Taiwan, an dem Land, an der Umgebung?
Ja, es ist ein subtropisches Land. Ich mag das. Vor allen Dingen jetzt um dieser Jahreszeit finde ich es toll, wieder zurückzufliegen in ein Land, wo es eigentlich keinen Winter gibt. Jedenfalls keinen vergleichbaren. Das Essen mag ich. Taipei ist inzwischen meine zweite Heimat. Die Gerüche in unserer Straße und die Restaurants, in die wir gehen und so weiter. Ein paar Freunde, die ich dort habe. Einfach mein Leben mit dem Gefühl, okay, jetzt bin ich wieder zu Hause.
Apropos Essen, vermissen Sie auch das, was in Taiwan ja gerne gegessen wird, als Delikatesse gilt, soweit ich weiß, obwohl man das bei dem Namen von hier aus nicht glauben würde. Vermissen Sie auch Stinktofu?
Ja, also Stinktofu ist schon ein ganz apartes Gericht, wenn man ein bisschen den Namen ausblendet und sich ganz auf den Geschmack konzentriert. Dass ich das jetzt vermissen würde, kann ich nicht sagen. Also es ist jetzt nicht eine meiner absoluten Lieblingsspeisen, sondern das ist etwas, was man ab und zu mal isst. Da ist so viel Knoblauch dran, da muss man ein bisschen aufpassen, was man an dem Tag und am nächsten Tag noch vorhat.
Sollte man nicht kommt jeden da Tag der Name essen. Her vom Knoblauch? Oder?
Nee, das kommt von dem fermentierten Tofu, der da frittiert wird. Und bei der Produktion riecht es wirklich sehr unangenehm. Der Geschmack ist dann gar nicht so. Aber wenn da so ein Stand auf der Straße ist, dann riecht man das von 10 Metern, dass da Stinktofu verkauft wird.
Sie haben, wenn ich das richtig sehe, in den letzten 25 Jahren ganz überwiegend in Taiwan gelebt, kann man sagen, oder?
Ja, also ich war als Student mal dort, das war schon in den 90ern. Ich war von 2005 bis 2011 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc in verschiedenen Forschungseinrichtungen. Und dann war ich kurzzeitig in Europa. Seit 2015 bin ich wieder ganz da. Also insgesamt so 17 Jahre ungefähr jetzt.
Mhm. Ja. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, wenn Sie zurückgehen nach Taiwan, vermissen Sie dann wieder was an Deutschland? Was ist das dann, was Sie an Deutschland vermissen? Ihre Eltern
Das vielleicht? Sind natürlich auch in erster Linie dann Personen, Leute, die ich hier kenne, sehr gut kenne. So alte Freunde wie hier, die ich noch aus dem Studium kenne, das habe ich dort natürlich nicht. Bei den Gerichten gibt es auch übelriechende Sachen, die ich dann vermisse. Bestimmte Käsesorten, die man dort nicht bekommt. Ja, grundsätzlich finde ich es eher positiv. Es ist nicht dieses, wenn ich hier bin, vermisse ich das, wenn ich da bin, vermisse ich etwas anderes, sondern ich finde es eigentlich einen Gewinn. Ich habe 2 Heimaten und finde das inspirierend und bereichernd, zwischen denen zu wechseln.
Sie kommen ursprünglich aus einer hessischen Kleinstadt, aus Biedenkopf, und dieser Ort und die Landschaft ringsrum und ein Volksfest namens Grenzgang, die spielen eine große Rolle in Ihrem ersten Roman, der heißt auch so Grenzgang, 2009 erschien, sehr gelobt worden, war ein starker Start für Sie als Romanautor. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie dieses Buch über die hessische Provinz aber in Taiwan geschrieben, richtig?
Ja, das habe ich auch dort geschrieben. Alle meine Bücher sind ganz oder zu großen Teilen in Taiwan entstanden. Und bei dem ersten ist es vielleicht besonders auffällig, weil es so ein ganz deutscher Stoff ist und eben in der oberhessischen Provinz spielt, aber in einer ostasiatischen Metropole entstanden ist. Was ich damals nicht als schwierig empfunden habe, ich kenne den Ort ja so gut, ich musste nicht da sein, um darüber zu schreiben. Aber ich habe auch nicht diese Ferne und die Entfernung gesucht, sondern ich bin 2005 nach Taiwan gegangen, weil ich keine Arbeit gefunden habe hier im akademischen Bereich. Und die Idee zu dem Roman, die habe ich schon mitgenommen. Und dann war das dann eben der Ort, wo ich diesen Stoff geschrieben habe, 2005 bis 2008, genau, 2009 ist er erschienen.
Aber was ist das für ein Vorgang, wenn man so weit weg ist in einer so anderen Welt und dann über die Tiefe seiner ersten Heimat, seiner Kindheitsheimat schreibt? Vergewissert man sich dann seiner alten Heimat oder schreibt man sich die auch irgendwie vom Leibe, sodass man freier wird für was Neues?
Weiß ich gar nicht. Ich habe das nicht so empfunden. Es passte eigentlich ganz gut. Denn wenn man in die Fremde kommt, an einen anderen Ort kommt, dann fragt man sich ständig, wo komme ich eigentlich her und wer bin ich? Beziehungsweise andere fragen das eigentlich. Wo kommst du her und was machst du jetzt hier? Und wie kommt es, dass du plötzlich hier bist und nicht mehr da, wo du herkommst und so weiter? Also dieser Prozess, der ist eigentlich schon im Gange.
Ihr jüngstes Buch, das hat nun ganz direkt mit Taiwan zu tun. Das befasst sich sehr gründlich mit dem Konflikt in der Taiwanstraße, wie es im Titel heißt. Das ist ja zuerst mal der Konflikt zwischen China und Taiwan, aber auch ein Konflikt zwischen China und den USA. Und das ist ein Buch über historische Fragen, geopolitische Fragen. Es geht um Wirtschaftspolitik, um militärische Strategien auch. Man merkt dem Buch an, dass da sehr, sehr ausgiebige Recherchen dahinter stecken. Jetzt habe ich Sie vorher als Romanautor gekannt und dachte dann, je weiter ich voranschritt in diesem neuen Buch, erstaunlich, dass so ein Romanautor, Stefan Thomae, hier so ein anspruchsvolles Sachbuch vorlegt mit all der Arbeit, die dahinter steckt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, der Anstoß kam 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das war auch in Taiwan ein Schock und das hat die Menschen aufgewühlt. Sie haben die Parallele gesehen, gesagt, naja, vielleicht ergeht es uns eines Tages genauso wie den Menschen in der Ukraine. Halbes Jahr später kam Nancy Pelosi, die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Und China hat darauf mit den bis dahin und bis heute größten Militärmanövern in der Taiwanstraße reagiert. Und ich war plötzlich ein gefragter Mann bei vielen Medien in Deutschland, Radiosender und Zeitungen meldeten sich, alle wollten eine Einschätzung, was passiert da, wie groß ist die Kriegsgefahr. Und erstens habe ich also festgestellt, Taiwan wird interessanter, auch in dieser Hinsicht für viele Leute. Es rückt in den Fokus der Nachrichten. Aber es gibt echt nicht viele Leute, die sich damit auskennen und die wirklich was Profundes über diese Insel sagen können, die mit ihr vertraut sind. Und ich habe da so eine Lücke gesehen, was ja dann auch eine Chance ist für mich als Autor, sozusagen mein Portfolio ein bisschen zu erweitern. Mhm. Mir war klar, dass das ein aufwendiges Projekt ist, dass ich viel recherchieren muss, dass ich auch irgendwie beweisen muss, dass ich als Romanautor die relevante Literatur kenne und mit vielen Leuten gesprochen habe, bin nach Washington gefahren für Interviews und fand es eben auch interessant, weil das so eine Frage war, die mich natürlich auch umtreibt. Was passiert eigentlich mit dieser Insel? Und dann hatte ich die Gelegenheit, mich dem mal zu stellen und dem weiter nachzugehen. Und wenn Schriftsteller einer Frage nachgehen, kommt dann mit einem Buch raus. Das liegt in der Natur.
Das ist unvermeidlich, genau. Genau. Sie hatten auch, dachte ich, insofern eine Vorgeschichte als Taiwan-Erklärer. Ich habe gelesen, dass Sie, wenn deutsche Politiker nach Taipei kommen, auch öfter zu Hintergrundgesprächen in die deutsche Botschaft dort eingeladen werden. Dann waren Sie auch ungefähr in dieser Rolle schon unterwegs. Ja?
Genau, die wollen dann immer auch gerne mit Deutschen sprechen, die das Land gut kennen, schon lange dort leben, weil die taiwanischen Gesprächspartner, die haben alle eine Agenda, die wollen die alle von was Bestimmtem überzeugen und dann denken sie vielleicht nochmal mit jemandem sprechen, der ein bisschen neutraler ist. Genau, in diese Rolle bin ich so auch in den letzten Jahren reingeraten über den Roman Pflaumenregen, über die Gebrauchsanweisung. Das haben offenbar doch viele Leute gelesen, die dort hinfahren. Und so hatte ich da schon ein bisschen Einblick. Wie ist der Kenntnisstand von Bundestagsabgeordneten etwa, Leute von Stiftungen und so weiter, die nach Taiwan kommen, vermehrt nach Taiwan kommen. Und auf die habe ich mich eingestellt als mein Publikum beim Schreiben dieses Buches. Leute, die nicht so viel Vorkenntnisse besitzen.
Das werden auch die meisten sein, die uns zuhören. Dann arbeiten wir doch ein bisschen an den Kenntnissen über Taiwan. Und das fängt ja schon mal damit an, dass dieses Land einen sehr eigenen Status hat. Der offizielle Name ist ja verwirrenderweise Republik China. Mhm. Nicht Volksrepublik China, sondern Republik China. Das Land Taiwan wird nur von sehr wenigen Staaten diplomatisch anerkannt. Die Volksrepublik Volksrepublik China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Können Sie uns so einen ganz knappen Crashkurs geben? Wie ist denn Taiwan zu diesem einzigartigen Status gekommen, so zwischen Staat und Nichtstaat eigentlich?
Ja.
Ne?
Ja, das ist eine sehr komplexe Geschichte. In meinem Buch versuche ich, die aufzuschlüsseln. Also Republik China, die wurde 1912 gegründet. Nachdem die letzte Kaiserdynastie, die Qing-Dynastie, zusammengebrochen war, hat sich China als Republik neu gegründet auf dem chinesischen Festland. Und diese Republik war umkämpft von inneren und äußeren Feinden. Es kam zu einem Bürgerkrieg, das wissen die meisten Leute, die Kommunisten unter Mao Zedong und die Nationalisten unter dem dann starken Mann und Diktator Chiang Kai-shek. Und letztere haben verloren und die haben sich nach Taiwan abgesetzt. Und sozusagen ist dann die Republik China emigriert nach Taiwan. Dort hat sie jahrzehntelang einen autoritären Polizeistaat gestellt. Die Propaganda war immer, wir erobern das Festland zurück. Und dann beherrschten wir wieder ganz China. Also auch für dieses Regime stand fest, dass Taiwan Teil von China ist. Und dann hat sich ab den 80er Jahren diese Insel demokratisiert. Es gab Widerstand, es gab eine Bürgerrechtsbewegung, der Zugriff des Regimes hat sich ein bisschen gelockert. Die Amerikaner haben ein bisschen darauf eingewirkt als de facto Schutzmacht von Taiwan. Free China hat man das genannt, aber dem Namen sollte das Land dann auch ein bisschen gerechter werden als in den 60er, 70er Jahren, wo mit eiserner Hand regiert wurde. Und je demokratischer und offener das Land geworden ist, desto mehr hat es eine eigene taiwanische Identität entwickelt, weshalb jetzt die meisten Leute in Taiwan sich selbst als Taiwanerinnen und Taiwaner bezeichnen und diese Verbindung nach China natürlich noch besteht. Die Menschen sprechen Chinesisch, es gibt kulturelle Verbindungen, aber man sagt eben, wir sind jetzt politisch etwas anderes, vor allem sind wir eine Demokratie. Mhm. Ja, weil Peking aber das Ein-China-Prinzip vertritt und es nicht duldet, dass andere Staaten sowohl mit Peking als auch mit Taipeh diplomatische Beziehungen haben und natürlich alle diplomatische Beziehungen mit China haben wollen, weil sie Zugang zu dem Markt dort haben wollen. So kommt es, dass Taiwan diese marginalisierte Stellung hat und der ganze völkerrechtliche Status in der Tat nicht eindeutig und umstritten ist. Taiwan hat eine wechselhafte Geschichte, es hat ja auch mal zu Japan gehört. Also das alles schlägt sich jetzt in einer Vieldeutigkeit nieder, die schwer zu greifen ist. Und deshalb braucht es ein Buch von über 300 Seiten, um ein bisschen da Licht in diese Angelegenheit zu bringen.
Vielen Dank für diese sehr kompakte Darstellung. Das war jetzt eine Meisterleistung, würde ich sagen, dieser ja wirklich komplizierten Geschichte. Eine weitere Verkomplizierung zur Ein-China-Politik der Volksrepublik China gehört auch das Narrativ, dass Taiwan schon seit Urzeiten zu China gehören würde. Mit dieser Erzählung setzen Sie sich auch auseinander in dem Buch. Was sagen Sie dazu?
Ja, da kann man es wieder einfacher machen. Das ist Quatsch. Also das stimmt einfach nicht. Es gibt ein White Paper der chinesischen Regierung zu Taiwan und da steht das sozusagen in der Präambel drin. Taiwan hat seit Urzeiten zu China gehört. Wir wissen, dass das nicht stimmt. 1683 wurde Taiwan zum ersten Mal von einem chinesischen Regime erobert. Das war noch die letzte Kaiserdynastie, die Qing. Und dann hat es 200 Jahre dazu gehört. Dann kam es zum Krieg mit dem japanischen Kaiserreich. Japan hat den Krieg gewonnen, China hat verloren. Die Insel Taiwan ging als Kriegsbeute an den Sieger und war dann 50 Jahre lang eine Kolonie des japanischen Kaiserreichs. Dann hat Japan einen Krieg verloren gegen die USA, den Pazifikkrieg, also den Zweiten Weltkrieg. Und dann haben die USA und Großbritannien als bestimmende Weltmächte sozusagen beschlossen, die Insel wird zurückgegeben an die Republik China, die 1912 gegründet worden war. Zurückgegeben ist aber eigentlich nicht ganz richtig, denn es hatte ja nie dazu gehört. Mhm. Und dann kam es zu dem erwähnten Bürgerkrieg. Also es sind immer Kriegsniederlagen eigentlich, die Taiwans Schicksal bestimmen. Und dann sind wir bei der Konstellation, die ich vorher skizziert habe. Taiwan ist de facto ein eigenständiges Land, wird nicht diplomatisch anerkannt von den meisten Ländern, wird von China beansprucht mit diesen Propagandalügen von wegen, das hat uns doch eigentlich schon immer gehört.
Und ist es für die taiwanische Identität wichtig, sich zu sagen, wir waren nicht immer ein Teil von China? Wird die Geschichte in Taiwan jetzt so erzählt, wie Sie uns das im Prinzip dargestellt haben?
Ja, also unumstritten ist es auch in Taiwan nicht. Da gibt es auch verschiedene Stimmen und Familien, die erst Mitte des 20. Jahrhunderts dorthin emigriert sind und vielleicht noch Familienzweige und Mitglieder auf dem Festland haben, die finden das chinesische Erbe wichtiger als andere. Aber grundsätzlich, ja, ist mit der Demokratisierung einhergegangen ein anderer Blick auf die eigene Geschichte, eine wechselhafte Geschichte. Sozusagen unsere Identität ist hybride. Wir können das nicht irgendwie zurückverfolgen auf einen Urahn vor 2000 oder 3000 Jahren, sondern wir haben verschiedene Einflüsse aufgenommen, chinesische, japanische. Es gibt auch eine indigene Bevölkerung. Auch die Holländer und die Spanier hatten koloniale Stützpunkte auf der Insel. Und das alles macht heute diese gemischte, neue, demokratische, offene, taiwanische Identität aus. So kann man das zusammenfassen.
Dann haben wir schon mal eine kleine Grundvorstellung davon, wie man in Taiwan und China auf die Geschichte Taiwans schaut. Eben sehr unterschiedlich. Wohin das führt in der Gegenwart, darüber werden wir gleich weiter reden. Ich mit Stefan Thome hier bei Radio 3. Aber wir hören mal ein Stück Musik von den drei Titeln, die Sie sich aussuchen konnten für diese Sendung. Sie haben Natalie Merchant dabei mit dem Song San Andreas Fault. Warum haben Sie den dabei?
Der erinnert mich an die allererste Zeit in Taiwan als Student. Da hatte ich, damals gab es noch Mixtapes, das war Ende der 90er Jahre, und eine Freundin hatte mir so ein Mixtape gemacht und da waren zwei Songs von Natalie Merchant drauf, unter anderem dieser, und deshalb ist das, obwohl es inhaltlich natürlich nichts mit Taiwan zu tun hat, aber erinnert mich das ein bisschen an die ersten Erfahrungen, die ich auf der Insel gemacht habe.
Natalie Merchant mit dem Song San Andreas Fault. Diesen Song hat uns Stefan Thome mitgebracht hier ins Gespräch auf Radio 3. Der Schriftsteller, Sachbuchautor, hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt Schmales Gewässer, gefährliche Strömung über den Konflikt in der Taiwanstraße. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass sich der Konflikt deutlich verschärft hat, als Nancy Pelosi im August 22 in Taiwan war, damals eben als Sprecherin des Repräsentantenhauses der USA, also als hochrangige Politikerin. Dann gab es diese militärischen Drohgebärden Chinas gegenüber Taiwan. Bei uns hier in der Berichterstattung hatte man manchmal den Eindruck, dass ein Angriff Chinas auf Taiwan unmittelbar bevorstehen könnte. Wie haben das die Menschen in Taiwan damals erlebt, diese Situation?
Naja, nicht ganz so dramatisch. Die wussten, dass die Kriegsgefahr in diesem Moment nicht akut war. Also die Gefahr für Taiwan ist eigentlich nicht dann am größten, wenn die chinesische Führung den größten Lärm macht, sondern wenn sie im Stillen und im Verborgenen daran arbeitet, den Druck auf Taiwan zu erhöhen, durch Cyberattacken, durch Wirtschaftssanktionen, durch diplomatische Initiativen, um Taiwan zu marginalisieren. Dieser Druck hat sich unter Xi Jinping, dem aktuellen Staatschef in China, deutlich erhöht. Und das ist so ein bisschen, was uns hier fehlt, dieser Blick auf die kontinuierlichen Dinge, die China tut, um den Druck auf Taiwan zu erhöhen. Manche nennen das die Anaconda-Strategie, also die Insel in den Würgegriff nehmen und ihr langsam die Luft abdrehen. Wir schauen nur hin, wenn gerade sich das krisenhaft zuspitzt, wie eben 2022. Und die Menschen in Taiwan, da ist es eigentlich genau umgekehrt. Die sind diesen Drohungen seit 70 Jahren ausgesetzt, und dann gibt es so einen Gewöhnungs- und Abnutzungseffekt. Ich bin immer wieder erstaunt, für das Buch habe ich mit vielen Leuten gesprochen und bin immer wieder erstaunt, wenn mir Leute sagen, ach was, das werden die nie tun, die Gefahr besteht überhaupt nicht, oder darüber habe ich mir eigentlich noch nie größere Gedanken gemacht. Es gibt offenbar sehr viele Strategien von Leuten, damit umzugehen und dieser Gefahr auch gar nicht ins Auge zu sehen. Mir fehlt in Taiwan manchmal so ein bisschen, dass sie nicht in Panik geraten, ist ja gut, aber mir fehlt manchmal so ein bisschen das ein Bewusstsein der allmählich steigenden Gefahr, weil besagter Xi Jinping da eben Druck macht und das auch als persönliches Projekt begreift. Er will derjenige sein, derjenige chinesische Führer, der die Taiwan-Frage gelöst hat.
Jetzt staune ich ein bisschen, weil ich in einem Interview von Ihnen gelesen habe, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Ihre Frau, Ihre taiwanische Frau, in dieser Zeit einen Kurs belegt habe, in dem man lernt, wie man Schusswunden versorgen kann, was der dann doch darauf hindeutet, man bereitet sich vor auf ganz praktische militärische Auseinandersetzung. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das war unmittelbar unter dem Schock des russischen Überfalls. Da ging das plötzlich sprunghaft nach oben, die Nachfrage nach solchen Kursen. Das hat sich inzwischen schon wieder ein bisschen abgekühlt. Oder wird als nicht mehr ganz so akut und dringlich wahrgenommen. Aber dieser Moment im Februar 2022, das war schon auch ein Wendepunkt. Also dann hat auch die taiwanische Regierung angefangen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Man hat den Wehrdienst für junge Männer wieder eingeführt, jedenfalls einen einjährigen Pflichtdienst. Man hatte das eigentlich gerade abgeschafft. Man hat den Verteidigungsetat erhöht. Man sucht verstärkt die Möglichkeit von den USA, bestimmte Waffen zu bekommen, die so einen abwehrenden Charakter haben, Antischiffsraketen etc. Also das hat schon etwas bewirkt. Und hat auch im Bewusstsein der Menschen etwas verändert. Nicht bei der gesamten Bevölkerung. Also es ist ein bisschen schwer. Es sind ja 24 Millionen Menschen. Es gibt nicht eine Meinung dazu, außer dass alle sich einig sind, nicht von der kommunistischen Partei regiert werden zu wollen. Aber unmittelbar unter dem Schock dieses Ereignisses wurden solche Kurse verstärkt besucht. Und meine Frau hat das auch zweimal gemacht und könnte jetzt also meine Schusswunden versorgen, wenn es dazu kommt. Aber insgesamt herrscht schon auch noch so eine gewisse Gelassenheit, die nicht immer ganz gut begründet ist, finde ich.
Bei uns hat ja der Verteidigungsminister Boris Pistorius gefordert, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Also auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland eben da nicht so besonders tüchtig ist im Moment. Was Sie von Taiwan erzählen, klingt ähnlich, dass das keine kriegstüchtige Gesellschaft ist.
Naja, das ist, Soziologen nennen das eine postheroische Gesellschaft. Ja, die ist reich, die ist liberal, die ist wohlhabend. Leute haben andere Projekte, die wollen sich nicht gerne für ihr Vaterland totschießen lassen, kurz gesagt. Ja, die haben zivilere Dinge vor in ihrem Leben und andere Ziele und andere Vorstellungen von ihrem Leben. Ein bisschen Problem für Taiwan ist auch, dass das Militär von vielen, gerade jungen und ein bisschen progressiv denkenden Menschen in Taiwan, sehr mit der Zeit der Diktatur verbunden wird. Also es war damals ein Unterdrückungsinstrument, vor allen Dingen nach innen, um die Opposition klein zu halten. Und das erschwert es jetzt, diesen Menschen sich mit dem Militär zu identifizieren oder sich dafür zu engagieren. Und das betrifft gerade die Bevölkerungsgruppe, die jungen Leute, die eigentlich sehr pro-taiwanisch sind und dem Land zu einer besseren Zukunft mitverhelfen wollen, aber gleichzeitig ein bisschen auf Abstand gehen zu dem ideologisch und historisch vorbelasteten Militär. Und deshalb ist die Regierung da sehr vorsichtig. Wenn sie die Stimmen dieser jungen Leute haben will, gerade der Männer in dem Fall, dann ist zum Beispiel die Wiedereinführung des Wehrdienstes so eine zwiespältige Sache. Das sind Schwierigkeiten, mit denen Taiwan zu kämpfen hat.
Sie haben es gesagt, 24 Millionen Menschen, natürlich nicht einer Meinung. Aber was gibt es so, was sind die großen Meinungen, was für eine Zukunft es geben sollte für Taiwan neben oder mit China?
Also die meisten Leute bevorzugen den Status quo. Das heißt, Taiwan ist de facto unabhängig, erklärt sich aber nicht formal unabhängig, de jure unabhängig, vermeidet damit einen offenen Krieg mit China, denn da steht ja die Drohung im Raum, wenn ihr euch formal für unabhängig erklärt, dann schlagen wir sofort zu. Also zwischen formaler Unabhängigkeit und der Vereinigung mit China will man den Status quo bewahren, das heißt die Demokratie bewahren und möglichst viel Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. So wie das in den letzten Jahren gewesen ist und in dieser Konstellation hatte Taiwan ja die Möglichkeit, sich zu einer sehr offenen, freien Gesellschaft zu entwickeln. Das ist den Leuten wichtig, das sieht man an der Wahlbeteiligung bei politischen Wahlen. Und wenn man Umfragen sich anguckt, dann sind es letztlich über 80% der Menschen, also eine sehr große, stabile Mehrheit, die sagt, wir wollen diesen Status quo bewahren und wie sich das in Zukunft dann weiter darstellt, so mittelfristig, darüber können wir dann reden. Aber erstmal unsere Eigenständigkeit, die wir uns erkämpft haben und die Freiheiten, die wir uns erkämpft haben, die wollen wir behalten.
Sie haben am Ende Ihres Buches sehr klare Empfehlungen, wie sich Deutschland und die EU verhalten sollten zu den chinesischen Drohungen gegenüber Taiwan. Und eine dieser Empfehlungen ist, das chinesische Narrativ zurückzuweisen. Also diese Erzählung, Sie haben es vorhin dargestellt, Taiwan würde schon ewig zu China gehören. Was würde das dann praktisch heißen, dieses Narrativ zurückzuweisen?
Naja, dann muss man sich häufiger mit der chinesischen Führung anlegen. Man kann dann nicht mehr sagen, stillschweigend akzeptieren, dass es diesen Anspruch gibt. Und weil wir so große Handelsinteressen mit China haben, müssen wir uns da zurückhalten, dürfen uns dazu nicht äußern. Dann muss man zum Beispiel sagen, es ist auch im Interesse Deutschlands und der EU, dass kein Krieg dort ausbricht, dass die Taiwanstraße ein freies internationales Gewässer bleibt, dass Taiwan geschützt wird vom Gewaltverbot der Vereinten Nationen zum Beispiel. Also das sind alles Positionen, die man beziehen könnte. Das wird aber eben Konflikte mit der Führung in Peking heraufbeschwören. Darauf muss man sich einstellen. Am wichtigsten ist mir eigentlich, dass man sich in Berlin und in Brüssel und in anderen Hauptstädten klare Gedanken darüber macht, wenn China seine Aggressionen gegenüber Taiwan fortsetzt, unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges, wie reagieren wir darauf, wenn sie gegen die vorgelagerten Inseln Tianmen, Mazu, die zu Taiwan gehören, aber direkt vor der chinesischen Küste liegen, wenn sie dagegen vorrücken, wenn sie eine Blockade oder eine Quarantäne Taiwans machen, wenn sie das Internet in Taiwan lahmlegen wollen. Ich habe das Gefühl, es regiert das Prinzip Hoffnung. Wir hoffen, dass es schon nicht so schlimm kommen wird oder wenn es doch schlimm kommen wird, dass wir davon unbetroffen sind. Und wir müssen erkennen, erstens, wir werden davon betroffen sein, massiv. Das könnte einer der schlimmsten Konflikte der modernen Geschichte werden. Und wir müssen frühzeitig uns überlegen, was wir tun können, um den Konflikt zu verhindern und nicht warten, bis das Kind im Brunnen liegt. Und ein Teil davon, Sie haben es gesagt, also das Narrativ zurückweisen. Das heißt, wir müssen uns erstmal selbst schlau machen und unsere China-Kompetenz erhöhen, damit wir den vielen Lügen, die da aus Peking zu uns herüberschallen, damit wir denen nicht einfach ausgeliefert sind, sondern sagen können, Moment, das stimmt aber nicht. Taiwan hat nicht schon immer zu China gehört.
Das ist die Konsequenz aus dem neuen Buch von Stefan Thome, Schmales Gewässer, gefährliche Strömung über den Konflikt in der Taiwanstraße, heißt es. Und ich würde gerne auch begreifen, jetzt hier in diesem Gespräch mit Ihnen, wie Sie überhaupt so einem Experten geworden sind für China und für Taiwan. Was eine längere Geschichte ist, die jetzt dazu geführt hat, dass Sie eben so ein Buch schreiben konnten. Wann hat das denn angefangen? Wann haben Sie begonnen, sich für die Region Ostasien zu interessieren?
Als Student. Ich habe in Berlin Philosophie studiert und war ein bisschen ernüchtert oder ja enttäuscht, dass an meiner Universität es nur westliche Philosophie gab. Ich dachte, es gibt doch noch mehr. Ich hatte China nicht insbesondere im Blick, sondern ich dachte, es gibt Indien, Japan und so weiter. Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, damit in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich mich beworben für ein Stipendium, das eben extra Nicht-Sinologen, also Leute, die das nicht bis dahin studiert haben, die chinesische Sprache und so weiter, die Möglichkeit gegeben hat, für ein Jahr in China zu studieren. Und ich wusste nichts über China zu dem Zeitpunkt. Ich habe einfach gedacht, komm, das ist doch mal interessant. Ich war 22 Jahre alt und fand mich auch ein bisschen cool, das so zu machen. Andere gehen nach Frankreich oder England. Ich bewerbe mich für ein China-Stipendium. Und ohne mir das recht durchdacht zu haben, was mich da erwartet, habe ich dieses Stipendium bekommen und bin dann tatsächlich mit 23 Jahren für ein Jahr nach China gereist und habe in Nanjing im Unterlauf des Yangtze ein Jahr studiert, Chinesisch gelernt. Im zweiten Semester habe ich auch nicht mehr so viel studiert, sondern bin viel gereist im ganzen Land nach Tibet und in die Grenzregionen im Südwesten und im Norden und auch nach Taiwan. Und das war so der Anfang.
Es heißt ja immer, dass es wahnsinnig schwer sein soll, Chinesisch zu lernen. Ist es so schwer?
Leicht ist es nicht. Also, man muss schon, es gibt kein Alphabet, es gibt keine Buchstaben, es gibt sehr, sehr viele Schriftzeichen, es gibt Besonderheiten in der Aussprache, dass die Tonhöhe jeder Silbe ein bedeutungsunterscheidendes Moment ist. Man muss also darauf achten, es gibt eine bestimmte Sprechmelodie, die man heraushören muss beim Gegenüber und die man selbst auch anwenden können muss. Das ist schon was anderes, aber genau in dieser totalen Andersheit, dass man sich auch keine Wörter herleiten kann, weil sie lateinische oder griechische Wurzeln haben, das spricht eben dafür, dass wir es mit einem Kulturkreis zu tun haben, der sich über viele, viele Jahrhunderte völlig unabhängig von der westlichen Welt entwickelt hat und seine eigenen Denkformen und Ideen und so weiter produziert hat.
Und dieses China in Mitte der 90er Jahre, als Sie dort waren, wie kam Ihnen das vor? War das einladend, war das abweisend?
Das war staubig. Das war eine einzige Baustelle. China in den 90er Jahren war eine Baustelle in Staub gehüllt. Man hat die Sonne auch dann nicht gesehen, wenn sie schien, also weil vom Boden so viel Dreck da aufstieg. Überall Heerscharen von Landarbeitern, die da oft ohne schweres Gerät die Straßen aufgerissen haben. Neue Straßen, neue Häuser, neue U-Bahnhöfe und so weiter. Also das Land war im Umbruch. Das war schon sehr beeindruckend. Das war ein ziemlich hartes Land, fand ich. Da herrschte wirklich noch so ein Kapitalismus ohne jede Art von Absicherung und soziales Netz. Die Landarbeiter, die Wanderarbeiter, die schliefen in Verschlägen direkt neben der Straße ohne fließendes Wasser und so weiter. Also auch noch viel ärmer natürlich, als es heute ist. Aber gleichzeitig auch gepackt von so einem Drive, von so einer Dynamik. Das hat man schon gemerkt. Der Aufschwung, der große Boom, der begann gerade erst. Aber alle wollten irgendwie Business machen, wollten reich werden und so weiter, eine bessere Zukunft. Das war schon auch sehr, sehr beeindruckend. Damals habe ich das und hat viele Leute im Westen das noch nicht als eine mögliche Bedrohung wahrgenommen. Dazu waren sie noch zu weit zurück. Aber dass es eine Diktatur ist und dass es keine freie Gesellschaft ist, das hat man gemerkt. Alle, die Uniformen trugen, hatten Sonderrechte und musste sich an die Regeln halten und so weiter. Tiananmen 89 lag ja noch nicht so lange zurück. Also zwiespältig. Ja? Mhm. Zwiespältig. Ich fand es faszinierend. Ich fand es schwierig. Ich wusste, das ist eine Erfahrung, die ist mit Geld nicht zu bezahlen. Die wird mich mein ganzes Leben irgendwie begleiten. Dass es meinen Lebensweg so prägt, habe ich nicht gedacht. Aber einfach auch nur, weil man mit Anfang 20 auch so weit noch gar nicht denkt.
Aber Sie sind damals ja auch gleich im darauffolgenden Jahr zum ersten Mal nach Taiwan gekommen. Wie hat das dann auf Sie gewirkt? Jetzt auch mit dieser chinesischen Erfahrung, die Sie gerade geschildert haben, im Hinterkopf. Das war ja dann schon ein anderes System, in das Sie da kamen.
Das war anders. Das war 1996. Ein Freund von mir hat dort studiert und ich habe die Möglichkeit genutzt, ihn von China aus zu besuchen. 96, das Land der ersten freien Präsidentschaftswahlen in Taiwan. Und da herrschte nun ein ganz anderer Vibe. Also das Land war damals noch deutlich reicher als China. Das war aber dadurch auch ein bisschen gesetzter. Es wurde nicht mehr so viel gebaut, sondern die Stadt stand da. Es gab viele westliche Dinge. Man konnte englischsprachige Zeitungen kaufen und lesen. Man konnte in Pubs und Kneipen gehen. Man konnte ausländische Filme, westliche Filme sehen. Also in dieser Hinsicht war mir das erstmal näher. Und gleichzeitig, und das fand ich eben besonders faszinierend, kam es mir viel chinesischer vor, weil es noch so viele alte Dinge gab. Tempel und Ahnenaltäre in den Geschäften und in den Restaurants. Und die Leute haben wirklich da gebetet und die Tempel waren voll. Also die Vorstellung, die ich mir vor dem China-Besuch von China gemacht hatte, der entsprach dann Taiwan in gewisser Weise eigentlich viel, viel eher als diese Riesenbaustelle auf der anderen Seite der Taiwanstraße. Aber Taiwan fand ich sofort angenehm. Das hatte was Sanfteres, was Zurückhaltenderes. Da haben die Leute nicht so die Ellbogen ausgefahren. Sie waren höflicher und irgendwie auch zugewandter. Und sie konnten auch selbst besser einschätzen, wo wir herkamen. Also die waren alle schon mal in Europa gewesen oder in den USA. Wir waren nicht so fremde Exoten, sondern mit uns konnte man einfach interessante Gespräche führen, wenn es sprachlich möglich war.
Und wie Sie da dann eine zweite Heimat gefunden haben in Taiwan, darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen, nach einem zweiten Song von Ihrer Playlist hier für unsere Sendung. Der Song kommt von Fei Wong. Da müssen Sie uns erstmal helfen. Wer ist das und was ist das für ein Song?
Fei Wong oder Wang Fei auf Chinesisch ist ein absoluter Superstar aus Hongkong. Und sie hat auch manchmal geschauspielert und sie hat in einem berühmten Film mitgespielt, Chungking Express von
Den
Wong Kar-wai.
Ja,
der war auch in Deutschland und in Europa im Westen sehr erfolgreich. Von 1994, soweit ich weiß. Und das war genau das Jahr, in dem ich beschlossen habe, mich für dieses Stipendium zu bewerben und nach Asien zu gehen. Und das war einer der ersten asiatischen Filme, die ich so bewusst gesehen habe, um einen Blick auf die Welt zu werfen, die ich mir selbst dann erschließen wollte. Das fand ich wahnsinnig bezaubernd und faszinierend. Sie spielt auch toll. Und der Song ist eigentlich eine Coverversion von den Cranberries, Dreams. Auf Chinesisch heißt es dann Meng Xiangren. Ich glaube, wir hören jetzt die kantonesische Originalversion.
Thank you.
Dreams war das, ein Song von der Band Cranberries, aber hier in einer kantonesischen Variante gesungen von Fei Wong, der Sängerin aus Hongkong. Und das hat uns Stefan Thome mitgebracht, Schriftsteller, Sachbuchautor ist er. Unter anderem hat er eine Gebrauchsanweisung für Taiwan geschrieben, für das Land, in dem er zumeist zumindest lebt. Und Herr Thome, in dem Buch erzählen Sie unter anderem von Ihrem ersten Besuch in Taiwan, da waren wir gerade schon 1996, und auch davon, wie Sie da in Geschäften und Restaurants immer wieder begrüßt wurden mit der Grußformel, gegrüßt sei die Annäherung Ihres Glanzes. Da fühlt man sich doch gleich ganz glanzvoll, oder?
Ja, das ist natürlich nur eine Formel, die man nicht eigentlich sich wörtlich überlegt, aber das ist so eine Begrüßungsformel, Huaning Guanglin, das rufen einem Leute in Restaurants und Geschäften entgegen. Wir haben das ja auch, so ein paar altertümliche Grußformeln. Grüß Gott, sagt man in Bayern, und ist keine Aufforderung, das jetzt wirklich sofort zu tun. Und ein bisschen ist es da auch so eine etwas blumige Formel.
Und noch eine Grußformelgeschichte kurz. In Taiwan frage man nicht, erzählen Sie dir in dem Buch, fragt man nicht, wie geht es dir, sondern hast du schon gegessen? Also Essen ist da sehr, sehr wichtig. Ja.
Essen ist sehr wichtig. Die Grußformel kommt noch aus einer Zeit, als es nicht selbstverständlich war, dass die Leute gegessen hatten, weil sie arm waren. Und deshalb war die Frage, oder die Antwort, ja, ich habe gegessen, eigentlich gleichbedeutend mit, ja, mir geht's gut. Aber das hat sich natürlich auch geändert. Aber auch da gibt es eben noch solche Formeln, die heute benutzt werden, obwohl sie nicht mehr diesen Sinn unbedingt haben.
Wir haben ja vorhin schon mal kurz über den Stinktofu gesprochen aus Taiwan. Gibt es dann auch auf anderen Gebieten Dinge in der taiwanischen Küche, wo man sich erstmal so rantasten muss, wenn man aus Hessen kommt wie Sie?
Ja, also es gibt schon Dinge, die sind exotisch und fremd. Es gibt Austern, Omelettes und es gibt Hühnerfüße und solche Geschichten. Ich mag durchaus nicht alles, was man da so angeboten bekommt, aber ich finde diese große Bandbreite und die ist ja so, dass es gibt ja gar nicht die chinesische Küche, wie wir oft glauben, sondern es gibt ganz verschiedene regionale Küchen, und in Taiwan sind die eben durch die Fluchtbewegung des 20. Jahrhunderts sind Leute aus ganz China dorthin gekommen und haben ihre kulinarischen Traditionen mitgebracht. Und deshalb hat man in Taiwan auf sehr engem Raum die ganze Bandbreite der chinesischen Küchen und dazu auch noch durch die Kolonialzeit ein japanisches Erbe. Und dann wird das jetzt verbunden, so Fusion Food mit koreanischen und thailändischen und vietnamesischen Traditionen. Und das ist schon wirklich spannend. Es ist den Leuten auch wirklich super wichtig. Essen ist das auch irgendwie das Gesprächsthema Nummer eins. Man redet nicht über das Wetter, sondern man redet über das Essen. Man geht gerne essen in Gesellschaft, in Gruppen, ist eine gesellige Angelegenheit, und das ist schon ein großer Teil, was die Lebensqualität des Lebens auf dieser Insel ausmacht.
Das klingt jetzt so enorm vielfältig. Jetzt stelle ich mir vor, Sie sind mit Ihrer taiwanischen Frau in Deutschland unterwegs. Was sagt die dann zum Essen hier?
Ja, da findet sie manchmal, dass das ein bisschen eintönig ist, so ein bisschen mehr Kammermusik als Symphonie sozusagen. Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal in Berlin waren und ich Lust hatte auf so ein paar Laugenbrötchen und ein paar Käsesorten und Schinken, und dann waren wir auf einem Wochenmarkt, ich habe so ein paar Dips gekauft und habe das alles angerichtet, und für mich sah das sehr, sehr verlockend aus, und als meine Frau da in die Küche kam, ließ sie den Blick darüber schweifen und nickte auch so wohlwollend. Und dann sagte, okay, und was gibt's zu essen? Sie meinte so, die Hauptspeise, das Warme, was ist da? Also es sahen nur nach Beilagen aus. Und ja, also sie ist auch da sehr aufgeschlossen. Und wenn wir hier reisen in Europa, dann probiert sie alles Mögliche. Aber wenn sie ehrlich ist, würde sie schon sagen, dass die Küche zu Hause insgesamt besser ist.
Also kulinarisch ein hochinteressantes Land. Aber auch demokratiegeschichtlich ja ein hochinteressantes Land. Eben, Sie haben es ja vorhin geschildert, lange eine Kolonie gewesen, bis 1945 von Japan besetzt, dann eine Autokratie, Militärdiktatur, aber aus eigenem Antrieb zur Demokratie gekommen. Wie stellt sich das für Sie dar? Wie ist das dazu gekommen, dass Taiwan diese Autokratie überwinden konnte?
Ja, durch zähen Widerstand von unten, durch ein allmähliches Nachlassen des eisernen Zugriffs von oben. Das hatte schlicht den Grund, dass der Sohn und Nachfolger von Chiang Kai-shek, also Chiang Ching-kuo, gesehen hat, wir müssen jüngere Leute, die teilweise schon in Taiwan geboren waren, in die Partei aufnehmen, sonst überaltern wir. Also darauf sind wir angewiesen. Es war eine kleinere Gruppe, diese KMT, die Nationalpartei, die rübergekommen ist. Das waren so etwa 1,5 Millionen Menschen, viele Soldaten, Beamte mit ihren Familien. In Taiwan gab es aber schon 6 Millionen ungefähr. Die wurden dann von allen Schaltstellen der Macht ausgeschlossen und das war auf die Dauer kein zukunftsfähiges Modell. Man kann nicht 3/4 der eigenen Bevölkerung von jeglicher Mitbestimmung ausschließen. Also Druck von unten, eine Lockerung von oben und ein bisschen von der Seite und von außen die USA, die gesagt haben, wenn ihr wirklich das bessere China sein wollt im Vergleich zu der kommunistischen Diktatur auf dem Festland, dann müsst ihr vielleicht auch ein bisschen anders regieren. Und so kam es zu einem sehr behutsamen Übergang der Demokratie. 1987 wurde das Kriegsrecht aufgehoben. Das hatte zuvor 38 Jahre lang geherrscht, ununterbrochen. 1996 die ersten freien Präsidentschaftswahlen. Und 2000 der erste demokratische Machtwechsel zur bis dahin von der Macht ausgeschlossenen Opposition. Also eine ziemlich beeindruckende Geschichte, die, finde ich, auch vom Rest der Welt ein bisschen mehr gewürdigt werden dürfte, als das meistens der Fall ist.
Ja, gerade wo wir heute so viele Entwicklungen Richtung Autokratie haben, ist man doch froh, ein Beispiel zu kennen, wo es mal in eine andere Richtung gegangen ist. Und was für eine Demokratie ist Taiwan heute? Sie können das ja zum Beispiel mit den deutschen Zuständen vergleichen.
Ja, eine junge. Deshalb leidet sie auch noch an gewissen Kinderkrankheiten manchmal. Also es kommt gelegentlich zu handgreiflichen Auseinandersetzungen im Parlament. Es ist eine sehr lebendige Demokratie, gerade in Wahlkampfzeiten. Es findet viel auf der Straße statt. Im Wahlkampf gibt es viel mehr Kundgebungen, wo auch die Leute wirklich hinströmen, wo die beiden Lager ihre Anhängerschaft mobilisieren. Das ist durchaus beeindruckend. Also man nennt das auf Chinesisch Saojie, also die Straße fegen. Alle Kandidaten müssen ständig im öffentlichen Raum unterwegs sein, Hände schütteln, in Tempeln sich blicken lassen und so weiter. Man kann dem überhaupt nicht in der Vorwahlzeit irgendwie entgehen. Die Wahlbeteiligung ist sehr hoch, bei Präsidentschaftswahlen immer oberhalb von 75% eigentlich. Aber es gibt auch viele Streitfragen. Es gibt viele Dinge, die nicht gut gelöst sind. Es gibt zu niedrige Einstiegsgehälter, es gibt zu hohe Mieten in der Hauptstadt Taipei. Und deshalb gibt es auch eine gewisse Verdrossenheit, gerade bei jungen Leuten, die sagen, hört doch auf, immer die alten ideologischen Schlachten zu schlagen. Sollen wir uns jetzt an China annähern oder sollen wir ein bisschen auf Distanz gehen? Löst doch mal ein paar praktische Probleme. Deshalb gab es bei den letzten Wahlen in diesem Januar 2024 eine neue dritte Partei, die ins Parlament eingezogen ist und jetzt so ein bisschen das Zünglein an der Waage zwischen den Blöcken ist. Eigentlich gibt es zwei Lager, ein eher China-freundliches, ein eher China-skeptisches.
Und wie leben Sie eigentlich in Taiwan, in Taipei? Wie können Sie da Anteil nehmen am öffentlichen Leben? Sie haben vorhin Ihre Existenz da am Schreibtisch geschildert. Sie gehen aber hoffentlich auch mal raus.
Ich gehe manchmal auch raus. Das kommt durchaus vor, obwohl ich wirklich sehr gerne an meinem Schreibtisch sitze und an meinen Texten arbeite. Aber ich bin durch die letzten Publikationen ja hier so ein bisschen so eine Art Botschafter von Taiwan geworden. Und interessanterweise, die Gebrauchsanweisung wurde in diesem Jahr auf Chinesisch in Taiwan veröffentlicht und hat ein bisschen überraschend für mich, weil sie natürlich für eine deutsche Leserschaft geschrieben ist, ein ziemlich großes Echo hervorgerufen, weil sie sich dafür interessieren, wie guckt ein Ausländer auf unser Land und auch ein bisschen gerührt sind, wenn man sich so wie ich zu diesem Land bekennt und sagt, dass ich fühle mich hier wohl, das ist meine zweite Heimat. Deshalb hatte ich auch dort jetzt viele Termine und Interviews und so weiter, so wie wir heute sitzen, Podcasts und Radiosendungen und musste ein bisschen aus der Ausländerperspektive meinen Blick auf Taiwan und wie ich diesen Konflikt mit China sehe. Also da habe ich in letzter Zeit einiges zu tun bekommen, was mich dazu zwingt, meinen geliebten Schreibtisch zu verlassen.
Und interessiert manche Ihrer Gesprächspartner dann in Taiwan, gerade wenn Sie solche Sachen machen, wie wir jetzt hier, auch Ihre deutsche Seite? Also haben die auch Fragen, wie es um Deutschland steht?
Ja, also oft fragen sie, wie steht's um Deutschland, wenn die auf Taiwan gucken? Also was könnten die für uns machen? Weil meistens hadern sie ein bisschen. Warum sind die so China-freundlich und warum bekennen sie nicht Farbe, wenn es darum geht, was über Taiwan zu sagen? Es gibt ja andere europäische Länder, Tschechien oder Litauen, die das wirklich anders machen. Und das merkt man in Taiwan sehr genau. Also Deutschland für sich, klar, ich werde inzwischen auch gefragt, warum die Bahn bei uns eigentlich nicht pünktlich fährt. Das hat sich nach Taiwan rumgesprochen. Touristen von dort machen hier verstörende Erfahrungen und wollen dann wissen, woran das liegt. Aber natürlich ist es oft mit Blick auf die eigene Situation.
Sie haben jetzt immer gesagt, Chinesisch für auch die Sprache, die in Taiwan gesprochen wird. Was für eine Art von Chinesisch ist das?
Ja, also so wie es die chinesische Küche nicht gibt, gibt es eigentlich auch jedenfalls im Gesprochenen die chinesische Sprache nicht, sondern es gibt eine Vielzahl von Dialekten und Zungenschlägen und teilweise eigenen Sprachen, sodass man sich nur schwer verständigen kann. Die Schrift ist überall gleich. Den Peking-Dialekt hat man zum Standard. Dann sagten wir Mandarin bei uns. Also das versteht man auch in Taiwan. Es gibt aber auch noch Taiwanisch. Das ist die Sprache, die aus der Küstenregion Fujian, also gegenüber der Insel, kommt. Und die meisten Menschen sind zweisprachig und können beides. Chinesisch ist die Sprache der Schulbildung und der Nachrichten des öffentlichen Lebens. Und Taiwanisch sprechen die Leute, wenn sie zusammen ein Bier trinken und essen. Jüngere Leute, weil die Schulbildung so prägend ist, bleiben im Chinesischen. Im Süden sprechen die Leute mehr Taiwanisch. Also es ist auch das ein bisschen schwer zu beschreiben. Taiwan ist immer beim näheren Hingucken viel komplexer, als man es von außen erwarten würde. Taiwanisch kann ich nicht, verstehe ich ein kleines bisschen, kann ich nicht sprechen. Ist noch mal schwieriger zu lernen als das Chinesische, hat noch mehr Töne und so. Aber mit Chinesisch kommt man, also so in einer leicht gefärbten Form des Standardchinesisch, kommt man sehr gut durch das Land.
In Ihrem Buch Gebrauchsanweisung für Taiwan, das erzählen Sie anhand einer Reise durch das Land, zum Teil zumindest. Lassen Sie uns da mal für einen Moment touristisch auf das Land schauen. Wo ist es denn am schönsten in Taiwan?
Ich finde an der Ostküste. Die Ostküste ist eine Steilküste. Taiwan hat ein Zentralmassiv, über 200 Gipfel von mehr als 3000 Metern, also bis zu 4000 Meter geht es hoch, weshalb zwei Drittel der Insel eigentlich so gut wie gar nicht bewohnt sind. Der Rest ist dafür sehr dicht besiedelt. Und im Westen ist es flacher, da sind die Reisfelder und die Obstplantagen. Und im Osten ist es nur ein ganz schmaler Landstreifen zwischen dem Pazifischen Ozean und der Steilküste. Und das sieht toll aus, weil dann kann sie diese tropische Vegetation, Bananenstauden und Kokospalmen und so weiter, alles sehr grün, sehr üppig. Und dann gehen diese Riesenfelsen fast senkrecht hoch und auf der anderen Seite glitzert der Pazifik in der Sonne. Und da ist das Tempo ein bisschen geringer. Da gibt es keine Schnellzüge und keine Autobahnen. Da darf man nur 70 fahren. Und die indigene Bevölkerung, die sogenannten Ureinwohner, wohnen zu großen Teilen dort. Man kriegt so eine andere Seite. Es wirkt weniger chinesisch. Das Tempo reduziert sich. Also wenn meine Frau und ich mal für ein verlängertes Wochenende aus der Stadt rauskommen wollen und ein bisschen ausspannen wollen, dann fahren wir meistens an die Ostküste. Wenn man die Berge mag, da gibt es auch Möglichkeiten.
Ihre Frau haben Sie in Taiwan geheiratet. Sie erzählen in der Gebrauchsanweisung auch von Ihrer Hochzeit. Wie muss man sich das vorstellen? Was für ein Rahmen hat das?
Ja, das war in der Pandemie. Also deshalb konnte aus Deutschland überhaupt niemand anreisen. Deshalb war das, ich habe ein paar deutsche Freunde eingeladen. Also es gab einen Tisch. Das wird immer nach Tischen gezählt. 10 Personen sind ein Tisch. Also die runden Tische bei so einem Festbankett. Und davon gab es einen von insgesamt, ich glaube, 15 oder so. Also ich kannte die allermeisten Leute nicht, was sehr typisch ist, weil eigentlich die Eltern ja einladen. Also mein Schwiegervater ist verstorben, aber meine Schwiegermutter hat eifrig eingeladen. Und
150 Menschen.
150 Menschen, ja, die ich, wie gesagt, zum allergrößten Teil nicht kannte. Und dann ist es eigentlich gar keine so spektakuläre Sache, sondern es ist ein großes Festbankett. Also in unserem Fall war das auch gar nicht abends, sondern mittags. Das Ganze dauert 2,5 Stunden ungefähr, dann ist das vorbei. Und um dem Ganzen ein bisschen eine deutsch-teutonische Note zu geben, hat ein Freund aus Taiwan, der Deutscher ist, uns einen Holzpflock durchsägen lassen. Das kennt, da wo ich herkomme, in Oberhessen, da gibt's das dann von der Kirche. Wenn die aus der Kirche kommen, muss als erste gemeinsame Aufgabe, muss man sich ja abstimmen mit so einer großen Säge, die man zu zweit bedient. Und das haben wir dort auch gemacht. Das war eine große Gaudi, das hatten die Leute noch nie gesehen. Und da werde ich heute noch drauf angesprochen von Leuten, die daran teilgenommen haben, dass sie das großartig fanden.
Da haben Sie ein bisschen teutonische Kultur nach Taiwan importiert. Wird es dann bei der Aufteilung Ihres Lebens zum größten Teil in Taiwan, manchmal auch ein bisschen in Deutschland, wird es dabei bleiben für die nächste Zeit?
Davon gehe ich aus. Also in Taiwan lebt man ja immer ein bisschen ungewisser in vielerlei Hinsicht. Darüber haben wir ja gesprochen. Also sollte es zu einem tatsächlichen Konflikt kommen, einem Krieg sogar, dann würden wir gehen. Sollte irgendwie China dieses Land anders unter seine Kontrolle kriegen, dann würden wir wahrscheinlich auch gehen müssen. Denn unter der Knute der kommunistischen Partei würden wir nicht leben wollen. Das wäre aber schlimm. Das wäre für meine Frau am allerschlimmsten. Aber ich würde das auch als eine traumatische Zäsur in meinem Leben wahrscheinlich empfinden. Nein, ich würde gerne dort bleiben. Mir gefällt es dort. Ich bin ein- oder zweimal im Jahr in Deutschland, weil meine Eltern hier leben, weil ich hier Freunde habe, weil ich professionell natürlich auch meine Bücher auf Deutsch schreibe und sie hier erstmal verkaufen muss. Also der Markt ist erstmal für mich wichtiger. Aber ich glaube, ich habe es eingangs schon gesagt, ich finde es eigentlich inspirierend und bereichernd, zwei Heimaten zu haben, ein bisschen zu pendeln zwischen den Kulturen und diese leichte Veränderung des Blickwinkels, die immer damit einhergeht, die tut mir gut, glaube ich.
Sie haben noch einen Song für uns. Das ist jetzt ein interessanter Titel, wenn man so aus so einem Gespräch rausguckt, die Lebensperspektive. Der heißt nämlich Road to Nowhere von den Talking Heads. Warum haben Sie den denn dabei?
Den habe ich kürzlich einfach mal wieder entdeckt. Immer wenn ich nach Biedenkopf komme zu meinen Eltern, dann steht da so ein Riesenstapel von CDs, die ich da noch habe. Inzwischen in Taiwan hören wir Digitalmusik, also die CDs sind alle hier. Und da fiel mir so ein Best-of von den Talking Heads in die Hände und ich dachte, wow, das sind eigentlich richtig coole Songs und gerade dieser Road to Nowhere passt auch ein bisschen zum Lebensgefühl. Wir wissen ja nicht, was noch kommt und dachte ich, ist das eine gute Nummer für den Ausklang einer Sendung so wie heute.
Der Schriftsteller Stefan Thome, seine Gebrauchsanweisung für Taiwan, das Buch, über das wir zuletzt gesprochen haben, das ist im Piper Verlag erschienen, im Surkamp Verlag sein Taiwan-Roman Pflaumenregen und das neue Buch Schmales Gewässer, gefährliche Strömung über den Konflikt in der Taiwanstraße. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Thome.
Es war mir eine Freude, danke.
Frank Meyer ist mein Name, schön, dass Sie uns zugehört haben und unser Gespräch, das finden Sie auch in der ARD Audiothek und auf unserer Homepage radio3.de. Und machen Sie es gut jetzt mit Road to Nowhere. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to